Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über Geschlechterrollen in Märchen. Und unser Medienthema ist die Disney Plus Serie Renegade Nell.
Wir haben ein paar Themen vom Thema, wie immer. Im Patreon gab es im April eine Kurzgeschichte mit einem komplizierten Titel. Und die ist mittlerweile frei verfügbar, weil sie nämlich mit Christians Novelle Mutterentität zusammenhängt. Und das ist am 18.04. erschienen. Also das gab es vorher schon als E-Book. Und jetzt seit dem 18.04. gibt es das als gedrucktes Buch und E-Book beim Verlag Ohne Ohren.
Yes.
Und zur Feier des Veröffentlichungsdatums haben wir dann auch die Kurzgeschichte freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt auf unserem Patreon einmal gucken gehen und euch eine Kurzgeschichte durchlesen, die von der Ausgrabung von Çatalhöyük in der Türkei inspiriert ist.
Ja, sehr spannend. Und auch sehr cool, dass Mutterentität jetzt als gedrucktes Buch erscheint.
Ja.
Und der auch nicht das einzige bleiben wird.
Genau, Hint. Das ist der Auftakt. Der Auftakt zu einer kleinen Novellentrilogie. Also Christian schreibt ja sehr gerne Novellen. Der hat noch eine zweite Novelle geschrieben, die im Sommer bei Ohne Ohren rauskommt. Ich glaube, der Titel ist noch nicht offiziell, deswegen verrate ich ihn auch noch nicht. Es ist aber eine Art Moby Dick-Adaption, würde ich sagen. Und dann im Herbst, Winter rum wird eine dritte Novelle erscheinen, die wir beide geschrieben haben.
Sehr cool. Dann sind wir nun auch Verlagsbuddies, Christian und ich, und wir beide dann auch. Und Novellenbuddies, auch sehr schön. Link findet ihr in den Shownotes zum Buch. Weitere Dinge, die ihr kaufen könnt. Ihr könnt die Queerwelten 12 vorbestellen. Die erscheint im Mai. Wir verlinken euch die Ankündigung und den Verlagsshop. Die 12 ist ja, wieder voll mit wunderbaren Dingen. Geschichten, Essays, wir haben diesmal auch einen satirischen Essay dabei. Also so eine Mischform aus Essay und Kunst. Ja, und aus unserer Sonderausschreibung 18 queere Questen, Mini-Formate. Und ein schönes Cover gibt es auch. Diesmal ein bisschen, mal nach all den düsteren Covern der letzten zwei Ausgaben wieder ein ganz buntes. Das Cover hat tatsächlich auch so ein bisschen die Questen inspiriert. Ihr könnt sie vorbestellen, könnt sie natürlich auch abonnieren. Das freuen wir uns noch mehr.
Und außerdem können wir Queerwelten gratulieren.
Ja.
Genauso wie dir, Lena. Denn es hat die Nominierung für den Kurt-Laßwitz-Preis gegeben.
Genau, meine Novelle ist als bester Roman nominiert. Freut mich, bin gespannt. Anfang Juni gibt es, glaube ich, die Ergebnisse. Und außerdem als beste Kurzgeschichten Grüne Herzen von Charlene Winter und No Filter von Melanie Vogeltanz aus den Ausgaben 11 und 10. Und wir als Redaktion einer neuen Sonderkategorie. Wir sind sehr gespannt, freuen uns natürlich und bedanken uns bei allen, die diese Nominierung angeregt haben. Falls ihr zu dem illustren Kreis derer gehört, die ihre Stimme abgeben können, freuen wir uns natürlich, wenn ihr für die genannten Dinge abstimmen mögt.
Lustigerweise kriegen wir, also Christian und ich, für Schildmeid Anfang Mai einen sehr überraschenden Preis,
ja. Weil
Schildmeid ist ja auch schon im Jahr 2022 rausgekommen, also ist schon 2 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und wir haben das auf Hinweis von der Gesellschaft für Fantastikforschung für den Inklingspreis eingereicht, waren uns aber gar nicht so sicher, sind da Romaneinreichungen überhaupt erwünscht und all sowas. Also der Inklingspreis ist 40 Jahre nicht mehr verliehen. Der ist benannt nach diesem Kreis um Tolkien und Lewis herum. Also die haben sich wohl als die Inklings bezeichnet, wenn die sich da Pfeife rauchend getroffen haben, um über das Schreiben zu reden. Und dann gab es eine Inklingsgesellschaft auch in Deutschland, die halt 1984 zum ersten und einzigen Mal den Inklingspreis verliehen hat. Also die Gesellschaft hat wohl die ganze Zeit existiert und so Jahrbücher rausgebracht und sie haben dann letztes Jahr gesagt, lass uns mal diesen Preis wieder neu verleihen. Und ja, dann haben sie eine Ausschreibung gemacht für wissenschaftliche Dinge und für Kreatives. Deswegen waren wir uns nicht sicher, ob wir ein Roman, also klar, ein Roman ist etwas Kreatives, aber wir waren uns nicht sicher, sind da eher Kurzformen gewünscht oder vielleicht auch eher Bilder oder ne, so, was ist kreativ? Haben dann aber gedacht, naja, schadet ja nichts, wir können ja einfach mal fragen. Dann haben sie sogar geantwortet, so nach dem Motto, wir sind uns auch nicht so ganz sicher, wir gucken mal. Und dann habe ich das komplett wieder vergessen. Dann kriegte ich Anfang März, da war ich nämlich in Irland und habe eine E-Mail bekommen, dass Schildmatt den Inklingspreis bekommt. Ja, der Inklingspreis wird beim Inklingssymposium verliehen, das vom 3. bis zum 5. Mai auf Schloss Malberg in der Eifel stattfindet.
Ich freue mich sehr, dass Schildmatt jetzt nochmal einen Preis gewonnen. Sehr verdient.
Ja, danke schön. Es steht ja jetzt auch schon das nächste Buch in den Startlöchern, denn im Mai, also am 31. Mai, kommt Ich Hannibal raus. Und wir haben da schon häufiger mal drauf hingewiesen, auch zum Beispiel, als wir letzten Monat daraus gelesen haben. Ich mache hier aber noch einmal ein Last Call for Hannibal plus Tee-Paket, weil wir das diesmal in Kooperation mit der Buchhandlung das Buch in Allendorf machen. Und der Buchhändler möchte natürlich irgendwann seine Vorbestellung aufgeben. Und deswegen haben wir gesagt, Anfang Mai melden wir ihm zurück, wie viele Hannibälle wir brauchen. Das heißt, wenn ihr diese Folge frisch Anfang Mai hört, dann könnt ihr noch auf Etsy euch ein Goodie-Paket klicken, wenn ihr das wollt. Es werden auch so römische Rezepte und also Dinge drin sein und sehr schöne Karte von Christina Srebalus.
Und ein Mini-Phallus, denke ich.
Das wäre passend,
ja.
Mini-Aubergine.
Du hast ja in Irland die Nachricht über den Preis bekommen und warst ja, auch mit genau. Schildmalt in Irland, aber auch zum Thema Märchen. Und daraus ist ja nun diese Folge erwachsen.
Ich bin ja angefragt worden, ob ich in Irland einen Vortrag und eine Lesung zu progressiver Fantastik in Cork machen wollen würde und ob ich außerdem eine Art Schreibworkshop für die Studierenden halten würde. Und dann war halt der Wunsch der Dozentin Inga in Cork, dass das Thema Märchen ist, weil das offenbar auch gerade in der Vorlesung Thema war und sie auch speziell das Thema Schneewittchen und Versionsgeschichte von Schneewittchen und sowas vorher besprochen hat, also direkt in der Woche davor. Und sie dann meinte, es wäre doch eigentlich ganz cool, die können sich als Semesterarbeit aussuchen, ob sie einen Aufsatz schreiben oder ob sie ein Märchen umschreiben, also ob sie Schneewittchen neu schreiben.
Kann ich da auch studieren?
Oder Germanistik studieren. Ob ich denn dann mir vorstellen könnte, dann auch speziell vielleicht zum Thema Schneewittchen oder generell zum Thema Märchen halt einen Schreibworkshop zu machen, damit die halt so ein bisschen ins Schreiben kommen oder auf Ideen kommen. Und dann gleichzeitig halt, weil das ja so mein Thema ist, über Genderrollen in Märchen und über, ja, so Feminismus und Märchen so ein bisschen was mache. Und dann habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen, habe mich damit aber noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Also ich habe mich schon viel mit Märchen beschäftigt, aber das ist so 20 Jahre her, da hatte ich mal so eine Faszinationsphase, wo ich das irgendwie alles sehr spannend fand. Ich habe immer noch so ein ganzes Regalbrett, wo einfach sehr, sehr viele Märchensammlungen draufstehen. Aber ich habe mich nicht so speziell mit dem Thema Märchen und Feminismus oder Märchen und Gender auseinandergesetzt und habe dann aber natürlich ganz viel zu recherchiert. Inga hat ein Plakat quasi designt, was die anderen zwei Unis, die sich dann angeschlossen haben, und die anderen drei Unis waren aber ja, also in Dublin, die haben ja zusammengelegt und zusammen die Veranstaltung gemacht. Was sie also aufgegriffen haben, da sieht man, das kann man auf meinem Instagram-Account auch sehen, dass Inga da als Motiv in den Hintergrund eingebaut hat, so einen alten Schuh. Und aus diesem Schuh wachsen so frische Blumen raus. Neues Grün. Und sie meinte, weil die heutige Fantastik ja im Prinzip aus diesem alten Schuh der Märchen gewachsen sei. Und deswegen ist sie auf die Idee gekommen. Und ich fand das total nett irgendwie und habe das dann auch aufgegriffen. Weil ich auch tatsächlich glaube, dass die Märchen ja immer noch so der Garten sind, aus dem die Fantastik noch ganz viel pflückt. So Themen und dann Archetypen und sowas. Und dann den Bildern, die wir im Kopf haben.
Super cool.
Und ich habe dabei in der Vorbereitung natürlich fast ausschließlich zu Grimms Märchen recherchiert, weil das ihr Wunsch war. Also ihr Wunsch war halt, dass es deutsche Märchen sind und dann speziell halt Grimms Märchen.
Da ich ja in Ostdeutschland aufgewachsen bin, also mir wurden als Kind immer russische Märchen vorgelesen.
Ah.
Die haben auch nochmal ihre ganz eigenen Tropes.
Als wir Schermland geschrieben haben, habe ich natürlich auch viel zu russischen Märchen gelesen. Erinnerst du dich da denn noch an Details oder an Motive oder so?
Ja, das ist natürlich lange her. Also super oft ging es da halt auch so um, also so die drei Brüder und so Väterchen Frost und natürlich die Baba Yaga. Das ist irgendwie immer super lustig, weil es gibt ja auch so einen DSA-Dämon, der dann die Baba Yaga angelehnt ist, wo immer alle Leute, die so mit ostdeutscher Vergangenheit sofort wissen, was die Anspielung ist und ganz viele westdeutscher Sozialisierte nicht. Genau, also so. Also auch ganz viel immer mit so widriger Natur und schlimmen Wintern, Bären, die man bezwingen muss, also was. Ja, genau, das fiel mir gerade dazu ein. Dass, also Grimms Märchen schon auch, aber russische Märchen waren auch so a thing, als ich Kind war.
Ach ja, spannend. Auch wenn du sie als Kind nicht so viel genossen hast.
Doch, schon auch.
Was sind deiner Meinung nach denn eigentlich häufige Themen in Grimms Märchen?
Also, auf jeden Fall, ne, auf Abenteuer ausziehen, über sich hinauswachsen, so fremde und übernatürliche Sachen, ganz klare Trennung, gut und böse, gerechte Strafen für die Bösen und Belohnung für gutes und moralisches Verhalten, Verwandlung und natürlich so diese Heldenreise-Liebe, also so, ne, der Held erschlägt den Drachen und dann kriegt er die Prinzessin, also so, das sind so meine spontanen Assoziationen damit.
Lustig ist, dass du das mit dem Drachen sagst, weil das ist nämlich wohl was, das habe ich auch in einem Recherchebuch gelesen, wenn man auf die Straße geht, also hat es natürlich Erhebungen zugegeben, man geht auf die Straße, sagt Leuten, was sind typische Themen von Märchen, also das stimmte jetzt schon alles, was du so gesagt hast, aber es ist ganz oft, dass Leute auf der Straße halt sagen, der Drache, der starke Held und so, und tatsächlich ist dieses der Drache erschlagen, nämlich lustigerweise ein häufiges Motiv, zum Beispiel in russischen Märchen, auch polnischen Märchen werden häufiger Drachen erschlagen, in deutschen Märchen eigentlich vielleicht gar nicht.
Also ich meine, außer man sagt irgendwie, was ich den Nibelungen sage, das ist ein Märchen. Ja, genau. Aber das ist ja nicht so richtig ein klassisches Märchen.
Nee, eben. Genau, das ist ja eine Sage. Und das heißt, da gibt es so ein bisschen natürlich so eine Grauzone, wo auch in der Empfindung der Leute, ne, was empfinden die Leute als Märchen, was als Sage, das ist natürlich auch nicht immer so trennscharf. Aber tatsächlich so im osteuropäischen Raum werden häufiger Drachen erschlagen. Das ist in Deutschland tatsächlich gar nicht so oft. Und auch diese Sache mit dem, das ist der starke Held und der ist irgendwie der beste Schwertkämpfer oder der beste Ritter oder sowas. Das ist auch in deutschen Märchen gar nicht so stark. In deutschen Märchen sind nämlich ganz oft, lustigerweise, auch die männlichen Protagonisten eher so bauernschlau. Es gibt gar nicht so viele aufrechte Prinzen, die als Held, also die Prinzen tauchen häufiger als NSCs quasi auf, ne, so als Trophy-Spouse am Ende oder irgendwie als Retter in der Not oder so. Aber die sind selten der Fokus der Geschichte. Also wenn ein Mann, es stehen natürlich oft Männer im Fokus der Märchen, geht ja nicht nur um Prinzessinnen, wie das Disney uns glauben machen mag, aber oft sind die, die dann im Zentrum stehen, halt zum Beispiel Bauernjungen,
ja, oder Müllers, stimmt, so der gewitzte,
der einfache, oft auch der jüngste Sohn, mhm, und sowas. Ne? Also so eigentlich haben wir tatsächlich bei den deutschen Märchen selten den Adelsburschi, der irgendwie das Schwert schwingen kann, sondern wir haben irgendwie ganz oft so den Bauernschlauen Müllersburschi oder auch den Dummen.
Ja, das ja, ist leider wird halt so genannt.
Sprache, genau. Aber genau, dumm, naiv, so ein bisschen so arglos auch, mhm, der halt so in die Welt hinaustaumelt und vielleicht auch mit den ganzen Fallstricken der Realität gar nicht so richtig, ja, klarkommt, weil er irgendwo herkommt, weil er einfach nur, also nicht mal behütet aufgewachsen ist, sondern vielleicht nur arbeiten musste, ne? So.
Ja, ja.
Er musste von früh bis spät nur schaffen und deswegen hat er keine Ahnung von der Welt und wenn er dann in die Welt rausgeht, ist er immer so, warum sind die Leute so? Ja. Fand ich auch ganz witzig, dass unser Empfinden von Märchen also immer so ist, ja, da ist halt der starke Held, blond und gut gebaut und der zieht mit dem Schwert in die Welt hinaus und die Wahrheit, in Anführungszeichen, also die Märchen, die tatsächlich gesammelt sind und niedergeschrieben sind, haben den ganz selten als Protagonist.
Das stimmt.
Und er schlägt auch ganz selten Drachen.
Eher so der Forrest Gump als der Prinz.
Ja.
Typischer Märchenprotagonist.
Ich habe dann gelernt, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Volksmärchen, die nämlich auch Folktale genannt werden im Englischen, und den Zaubermärchen, die Fairytale genannt werden.
Ah.
In den Volksmärchen haben wir halt ganz oft so diese Themen Klasse, Arbeit, Geld oder auch zu wenig Geld haben, zu viel arbeiten müssen, weniger arbeiten wollen, durch Trickserei an Geld kommen und die eigene Klasse überwinden, dann doch die Prinzessin finden zum Heiraten, weil oft ist es ja dann so, dass der einfache Bauersjunge dann doch am Schluss aus irgendwelchen Gründen die Prinzessin heiraten kann. Geht oft schon auch so ums Aufwärtsheiraten,
ja,
und, so,
ja,
und dann keine Geldsorgen mehr haben. Bei den Zaubermärchen ganz wichtiges Thema ist natürlich auch Monarchie und Adel, das ist alles, ja, immer voller Könige und Königs Töchter und all sowas.
Die aber nicht immer gut wegkommen, ne?
Nee, das stimmt. Die Grimms zur Zeit Napoleons, also die haben die französische Besetzung mitbekommen und so, die gehörten dann teils irgendwie so als Schreiber zum Hof von diversen Adligen, zum Beispiel Kassel und sowas, aber die gehörten ja auch zu den Göttinger Sieben, in den Göttinger Sieben Samurai. Der Dorfverteidigungsplot mit Göttingen. Aber die Göttinger Sieben waren ja, es führt eigentlich so weit, das zu erklären. Also es hat da so eine Erbfolgesache mit dem Haus Hannover gegeben, die ja mit England zusammenhingen.
Mhm.
Und in England war es irgendwie erlaubt, dass eine Frau auf dem Thron, aber in Hannover nicht. Und deswegen wurde in Hannover, durfte die Frau nicht Thronfolgerin werden. Und deswegen hat jemand in einer Konstellation, in der die Monarchie oder der Adel in Hannover schon relativ aufgeweicht und viel Mitbestimmung abgegeben hat, kam wieder so ein adliger Juppel. Ich glaube, der hieß auch Ernst August, lustigerweise, von Hannover. Wie der Pinkelprinz. Der hat halt gesagt, so, ich bestimme jetzt hier wieder. Und dann haben halt die Göttinger Uniprofessoren, sieben Göttinger Uniprofessoren, und darunter waren sowohl Wilhelm als auch Jakob Grimm, die haben gesagt, wir unterstützen das nicht und haben sich gegen den Adel gewandt.
Ah.
Und Jakob Grimm war auch nachher bei dieser, in Frankfurt, dieser Versammlung, wo...
Paulskirchenversammlung?
Bei dieser Versammlung, wo dann das erste Mal eine deutsche Verfassung festgelegt werden soll.
Dunkle Erinnerungen an Geschichte-Leistungskurs steigen in mir auf. Also haben sie doch den Dorfverteidigungsplot gemacht, nur mit einer Protestnote statt...
Ja, genau.
Okay.
Sie sind dann verbannt worden.
Oh nein, das hat nicht geholfen.
Nee, nicht wirklich.
Oh, sad.
Ja, also das heißt, sie standen dem Adel schon kritisch gegenüber, wollten aber natürlich auch mit ihren Märchen ja ursprünglich nicht ihre eigene Haltung zum Ausdruck bringen, sondern tatsächlich einfach nur Geschichten aufschreiben. Also das war ja immer so ihr Bestreben.
Ja.
Und das war auch Jakobs Bestreben stärker als das von Wilhelm, der nachher stärker nochmal eingegriffen hat in den Text und geguckt hat, dass das für Kinder ist und so. Und der auch ganz viele sexuelle Anspielungen rausgenommen hat, ganz viel Gewalt drin gelassen hat und so. Der hat dann halt noch ein bisschen inhaltlich an den Texten gearbeitet. Aber eigentlich war ja so die Absicht, wir finden so etwas Urdeutsches, weil wir uns in dieser ganzen Zeit, französische Besatzung und so, wollen wir uns auf dieses Deutsche konzentrieren.
Aha.
Aber noch nicht mal auf so eine Icky-Weise, wie es dann halt später der Fall war. Also teils auch, sie haben auch antisemitische Märchen und all sowas. Aber so im Prinzip in so einer Identitätskrise, in so einer deutschen Identitätskrise. Ja. Diese, also es gab dann halt diese beiden Formen von Märchen eigentlich, ne? Also so diese Schwenke und diese Zaubermärchen, wo es so eine magische Umgebung
gibt. Und der Unterschied
gibt,
ist, ob es Magie
Tiere
gibt oder nicht.
Ja, würde ich schon sagen.
Okay.
So. Und was aber bei allem immer total wichtig ist, ist Heirat und Familiengründung. Es gibt also super wenige Märchen. Es gibt welche, aber es gibt super wenige Märchen, wo nicht irgendwie am Schluss geheiratet wird,
stimmt,
oder mittendrin geheiratet wird oder am Anfang geheiratet wird. Das Glück ist damit verbunden, dass die Figur am Ende verheiratet ist.
Ja.
Dann ist alles gut. Genau, du hast ja eben schon gesagt, dass das so was Heldenreisiges hat.
Also ja, gerade weil es auch einfache Leute aus dem Volk sind und nicht schon am Anfang der Prinz. Ne, und dann steigen sie halt so auf.
Und so dieses, das Love Interest als Trophäe,
mhm,
oder als Belohnung, sobald die Frau erobert ist, es braucht ja keine Dialogzeile mehr oder so, kann die an den Rand. Auch so ein bisschen, nicht den Ursprung im Märchen, weil die Heldenreise ist ja noch älter, aber ich denke, da gibt es ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Elementen.
Total.
Was ich beim Märchen total spannend finde und was halt anders ist, als wenn man Fantastik liest, ist, dass das ja eigentlich eine narrative Tradition ist, also eine verbale Tradition, also wo Leute halt ums Feuer gesessen haben oder ums Spinnrad und haben sich Geschichten erzählt. Oft war es dann vermutlich bei diesem Geschichtenerzählen so, dass Dinge als bekannt vorausgesetzt wurden und die vielleicht auch schneller abgehandelt wurden, so nach dem Motto, ihr kennt ja den Part, wo das passiert. Wo dann aber das Überraschende ist so das Neue, das, was den anderen Twist nimmt oder ein anderes Ende. Finde ich, das ist ja teilweise heute immer noch so, sonst wären die ganzen Disney-Filme nicht so erfolgreich.
Ja.
Die weichen ja schon teils inhaltlich super stark vom Märchen ab, also wie Küss den Frosch oder Tangled oder so.
Mhm.
Haben natürlich den Frosch und das super lange Haar, an dem man hochklettern kann. Aber ansonsten sind das ja komplett andere Geschichten. Aber es spielt natürlich damit, dass die Leute denken, ah, das ist Froschkönig oder das ist Rapunzel.
Stimmt.
Da weiß ich schon so ungefähr, was in dem Märchen so passieren wird. Und möchte jetzt die Disney-Variante sehen.
Ich möchte nicht wissen, was die Abweichung ist.
Letztendlich, als sie angefangen haben sie ja Schneewittchen, war, glaube ich, der erste abendfüllende Disney-Spielfilm oder so. Das ist ja einfach eine ziemlich originalgetreue Schneewittchen-Verfilmung. Ja. Und dann haben sie sich ja so im Laufe der Jahrzehnte immer mehr davon entfernt, dass sie das so wortwörtlich erzählen.
Und der Fantastik, also der nicht märchenhaften Fantastik, muss man ja irgendwie erstmal ganz viel etablieren, so.
Mhm.
Ja, ganz viel Weltenbau. Im Märchen weiß man ganz viel schon. Auch wieder so eine Sache, wo man so die Erwartung der Lesenden einfach so nehmen kann und muss gar nicht so viel erklären.
Letztendlich ist das irgendwie so ein gemeinsamer Erzählraum, in dem das stattfindet. Das ist natürlich nicht dasselbe Königreich und sowas, aber
man stellt sich so vor, irgendein Schloss und ein Königreich und irgendwie alles so ein bisschen europäisch auch. Der Wald.
Deswegen ist, denke ich, auch dieser Backlash immer, also ich will jetzt nicht den Backlash entschuldigen, aber ich glaube dieses, aber das ist doch so mitteleuropäisch. Hans Christian Andersen war ja auch Däne und deswegen eine kleine Meerjungfrau und die ist auf jeden Fall weiß und so. Also, dass Leute da so einen Vorstellungsraum haben.
Also, ich, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten, die da rumwettern, die sind jetzt gar nicht bei Hans Christian Andersen, weil er Däne ist und einfach nur, ich habe als Kind aber Ariel geguckt und da sah sie anders aus.
Ja, okay.
Also, ich glaube, da unterstellst du fast schon zu viel Hintergrund hier. Aber was ich gerade noch dachte, es hat ja auch sowas, so ritualisierte Sachen wie diese Formulierung, die immer wieder vorkommt. Mhm. Also immer, es war einmal und am Ende dieses, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich finde, da merkt man ja, dass es so eine mündliche Tradition ist.
Ich habe auch gelesen, das fand ich auch interessant, dass die Geschichten wohl häufig gar nicht unbedingt für Kinder erzählt wurden. Das ist halt oft auch in tatsächlich exklusiv erwachsenen Räumen, also wenn alle Kinder halt schon im Bett waren oder so. Und dass deswegen halt auch super viel so Zweideutiges und Sexuelles und Anzügliches und so. Und das fand aber hier der protestantische Wilhelm, der fand das ganz schlimm.
Ja.
Das musste alles raus. Ja. Schöne, saubere Märchen hier. Das finde ich auch irgendwie ganz witzig, weil das assoziiert man immer so mit Hollywood, dass Sex rauskommt und Gewalt rein. Obwohl protestantisch vielleicht hat es damit zu tun. Die waren auch, glaube ich, tatsächlich Calvinisten. Also vielleicht ist es so eine Calvinismus-Sache, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber es gibt ja nicht nur die Neufassungen von Disney, die alle irgendwie immer cute sind und die Prinzessin basically immer alle so dieselben Gesichter haben und haben ein entsprechendes Tier dabei. Also ich finde, im Horror gibt es auch noch viele Retellings. So Neil Gaiman hat da super viele Kurzgeschichten geschrieben. Da habe ich mir natürlich Snowglass und Apples nochmal durchgelesen. Das ist die Schneewittchen-Kurzgeschichte, die auch super creepy und auch sehr sexuell und fies und so ist.
Ja, das ist richtig gut.
Die Stiefmutter, die Heldin und so. Also so from a different point of view.
Die Geschichte hat ja damals das Wicked Queens Label inspiriert. Also bei Feder und Schwert, was dann ja gar nicht zur Umsetzung kam, aber aus der Idee sich dann ja irgendwann Queer Welten heraus entwickelt hat.
Ja, genau. Neil Gaiman ist ja generell so ein Retailer auch.
Stimmt.
Also ich finde, das ist so einer der Leute, die alte Geschichten nehmen und da was ganz Eigenes und Neues draus machen.
Ich glaube, zu Retail können wir fast schon eine eigene Folge irgendwann nochmal machen, weil es ja auch ganz viel griechische Mythologie Retellings gibt und generell auch so von moderneren Sachen ja auch teilweise.
Ach, gute Idee. Dadurch, dass Märchen quasi immer schon retold wurden, waren die halt immer schon stark im Wandel. Also ich habe jetzt zum Beispiel die beiden Versionen von Schneewittchen gelesen, wo in der ersten Version es so ist, dass Schneewittchen, als es am Schluss dann S, ist ja immer S, das,
ja.
Das ist auch so ein Gender-Ding,
ja.
Als S am Schluss tot ist. Es ist ja zweimal fast tot, wo dann die Zwerge noch irgendwie die Verschnürung lösen oder den Kamm aus dem Haar ziehen und beim letzten Mal ist es ja dann
an dem Apfel,
an dem vergifteten Apfel, aber irgendwie steckt auch das Stück im Hals. Das ist so ein bisschen unklar, woran es denn jetzt eigentlich liegt. Ist die Luftzufuhr unterbrochen? Ist der Apfel vergiftet. Egal. Und in der ersten Version kommt dann dieser Prinz, findet diesen Glassarg, stellt fest, ach, Schneewittchen, prima, nehme ich mit und hängt dann den Glassarg an allen vier Enden eines Zimmers auf, weil die Ärzte das sagen.
Ah.
Und dann spuckt sie den Apfel wieder aus. Das ist so,
aha,
okay.
Ja, in der anderen Version ist es so, die Kutsche holpert über irgendein Dings und dann spuckt sie den Apfel da aus, ja, oder so.
Ich verstehe das gar nicht mit denen. Da kommen die Ärzte und die hängen das Bett an vier verschiedenen Enden des Zimmers. Das ergab vielleicht damals Sinn. Für mich ergibt es keinen Sinn mehr. Aber das finde ich halt auch irgendwie so ganz spannend.
Also wenn du irgendwie auf, keine Ahnung, Wikipedia oder so Märchen nachschaust, dann hast du ja fast immer. Und dann gab es noch diese Version und da war das anders und da endet es so und hier gibt es noch diese Figur, die es dann da nicht mehr gibt.
Schneewittchen hat auch mehrere europäische Versionen, in denen es dann zum Beispiel sieben Drachen sind und nicht sieben Zwerge.
Oh, auch nicht schlecht.
Sieben Räuber gibt es, glaube ich, auch mal, wo sie denen dann halt so die Räuberhöhle sauber machen muss. Und sieben Ritter, glaube ich, die offenbar auch irgendwie in einer WG wohnen.
Ja.
Was aber relativ starr ist und sich auch bei diesen ganzen Retellings immer nur schwer ändern lässt, das sind tatsächlich halt die Genderrollen und damit verknüpft die Heterosexualität. Das hängt ja immer zusammen. Und ich fand da ganz spannend, das habe ich auch in Irland erzählt, bei der Sendung mit der Maus im, ich glaube, Januar oder Februar oder so, hat es eine Folge gegeben, also eine der Lachgeschichten.
Ah.
Eine Königin will endlich abdanken, ja, endlich in Rente gehen und sagt ihrem Sohn, er soll mal endlich heiraten. Der Sohn guckt sich dann halt so alle möglichen Prinzessinnen an, die kommen irgendwie alle so in verschiedenen skurrilen Wagen vorgefahren oder werden irgendwie in einer fliegenden Melone gebracht oder, also Sendung mit der Maus skurril halt so. Die Wälder bestehen auch aus Brokkoli und so, also alles sieht so sehr witzig und abgedreht aus. Und der Prinz ist aber die ganze Zeit irgendwie nicht begeistert, aber eine von denen bringt halt ihren Bruder mit und der tritt dann so hinter der Prinzessin so hervor und dann sieht er den Bruder und dann ist er so in love und hat er endlich seinen Prinzen gefunden und die Königin ist total froh, weil sie jetzt endlich in Rente gehen kann und sich in ihren Brokkoli-Wäldern die Zeit vertreiben kann. So. Ich finde das irgendwie ganz cute, weil das halt auch so gar nicht problematisiert. Es wird in der Geschichte null kommentiert oder irgendwas, ne? So, das passiert halt einfach so. Das finde ich ist eigentlich ein super gutes Beispiel für so Casual Queerness in der Sendung mit der Maus.
Ja.
Und es gab dann so ein, das ist aber historisch nicht korrekt aufschreiben, von so rechtskonservativen JournalistInnen. Und das Witzigste war halt, es gab einen, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung, ob es Bild-Zeitung war oder was auch immer, einen Journalisten, der hat dann geschrieben, dass das Adelsgefüge in Europa ja so war, dass Heterosexualität wegen der Fortpflanzung super wichtig war und deswegen zu keiner Zeit eine Königin es gut gefunden hätte, wenn ihr Sohn sich einen Prinzen während das sicherlich unbestritten ist, diese Tatsache, ja. Also ja, das war so. Ist das ja auch einfach total lustig, wie er dann so sagt, zu keiner Zeit durfte in Europa jemals, weil er damit so unterstellt, dass dieses Märchen, das in einem Brokkoliwald spielt,
ja,
fliegende Prinzessin in Melonen angereist kommen, ja, dass das irgendwie in einem historischen Kontext einzuordnen ist.
Das ist ja immer so. Historisch korrekt als Ausrede für, wir wollen weiter nur weiße heterosexuelle Cis-Leute in unseren Geschichten, das ist ja schon ein alter Hut.
Ah, da gibt es auch einen Artikel zu, ich verlinke den noch in den Shownotes, hat das jemand auseinandergenommen, was dann noch historisch nicht dran korrekt ist. Und dann war halt so, zu keiner Zeit hat jemals ein Eichhörnchen das Frühstück serviert. Ich hatte mal so ein Bild, wie das so eine Brezel bringt, das Eichhörnchen. Und es gibt ja Studien dazu, dass Kindermärchen auch sowieso als eigene Welt begreifen, also als eigenen Erzählraum und nicht als historisch. Von daher ist es sowieso alles Bullshit. Aber ich fand das mal wieder ein besonders gutes Zeichen dafür, dass Genderrollen und damit verbunden Heterosexualität auch 2024 in Märchen nicht angetastet werden dürfen. Offensichtlich, wenn man nicht Schlagzeile in der Bild-Zeitung werden will.
Ich finde ja auch dieses, der Prinz heiratet nicht die Prinzessin, sondern einen anderen Prinzen, ist ja auch so die einfachste Form, irgendwie was aufzubrechen. Wenn man Sachen wie progressiver oder queerer oder wie auch immer machen will, da gibt es ja nun wirklich noch ganz viele Sachen, die das noch viel grundlegender in Frage stellen. Also einfach, der Prinz ist jetzt schwul, ist ja so die oberflächlichste Änderung, die man irgendwie machen kann.
Das stimmt. Also wir haben ja auch sehr, sehr, sehr viele queere Questen für die aktuelle Queerwelten eingesendet bekommen. Und da war tatsächlich auch dieses Motiv, Prinz, Prinzessin will nicht heiraten, eins der, ich würde sagen, häufigsten Motive, womit ich das auch gar nicht abwerten will.
Nee, es gab auch wunderbare Lösungen ja dazu. Also es gab ja noch andere Variationen, die dann auch noch in andere Richtung gingen. Also will gar nicht regieren oder möchte weder Prinz noch Prinzessin noch sonst wen heiraten. Aber es war offensichtlich eine Idee, die vielen gekommen ist. Genau, witzigerweise. Diese Heiratsgeschichte und die Sache mit dem Drachen erschlagen. Also die wurde auch ganz oft zu sehr coolen Sachen abgewandelt. Ein paar ist davon im Heft. Aber wir konnten jetzt auch nicht jede Geschichte nehmen, die das mit dem Drachen töten irgendwie auf den Kopf stellen, weil dann wären es auch schon 15 Texte damit gewesen.
Spezialausgabe Drachen nicht töten. Ja. Man würde ja irgendwie denken, dass so ein einfacher Gender-Swap, ne, also ein binärer Gender-Swap, dass das was wäre, was häufiger gemacht würde, so in Märchen-Retellings. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Das ist ganz oft bleiben die Geschlechter halt, wie sie sind, so. Und andere Sachen werden halt geändert, auch heute noch, ne. Also,
ja,
ich meine, die Disney-Prinzessinnen sind ja auch weibliche Prinzessinnen in der Rolle, die im Märchen auch eine weibliche Prinzessin
sind. Nee, ne, es gibt jetzt keine männliche Prinzessin. Nee, auch so bei diesen ganzen Adoptionen. Alle Fischen, das ist Dornröschen, ne.
Ja.
Da ist die Rolle von der Fee an, also das ist trotzdem noch eine weibliche Fee und Dornröschen auch und auch diese ganzen Snow White and the Huntsman und so. Klar, da ist Schneewittchen ein bisschen Krieger erzählerischer drauf, aber das ist trotzdem noch, Schneewittchen ist eine Frau, die böse Stiefmutter ist eine Frau.
Die Kurzgeschichtenanfänge, die die in Kork geschrieben haben, das war dann halt auch häufig, dass sie das zum Anlass genommen haben, um es mal zu genderswappen. Gerade bei Schneewittchen, weil das ist ja so viel über Schönheitsnormen und was hat der Spiegel eigentlich zu sagen, wer schön ist und wer nicht und so, ne? Dass sie dann überlegt haben, was würde das mit einem Mann machen? Das ist ja auch irgendwie so ganz interessant, auch im Hinblick auf unsere heutige Schönheitskultur und also was. Das fand ich auch super spannend, dass sie sich diese Gedanken dann mal so mitgenommen haben.
Wobei ich jetzt gerade denke, so Schneewittchen, dass das ein Mann wäre und die sieben Zwerge wären dann sieben Zwerginnen und dann ist so ein Typen, der von sieben Frauen die ganze Zeit bedient und bekocht wird. Das wäre wie auch ein bisschen scheiße. Wobei sie gehen ja immer noch in die Mine. Dann.
Die müssen in die Mine und er muss ja eigentlich kochen und bedienen.
Ja, stimmt.
Die Arbeit ist ja auch super klar gegendert bei den Grimms. Also es gibt einen häufigsten Job in den Grimms Märchen und das ist tatsächlich kein Job, sondern etwas, was Frauen halt immer machen. Spinnen und weben und sowas. Aber das heißt nie, es war einmal eine arme Spinnerin oder so. Also männliche Berufe sind immer, es war einmal ein armer Müller oder ein armer Kaufmann oder ein armer Soldat. Aber weibliche Arbeit, das ist keine richtige Arbeit. Die Frau definiert sich nicht darüber, die ist keine Spinnerin, sondern sie muss das aber halt machen. Das muss getan werden, weil das zu ihrem Leben gehört. Das heißt, Arbeit und Leben sind immer bei den Frauen aus der Working Class total verwoben und du kannst das eigentlich vom anderen unterscheiden. Das ist so ein klassisches Care-Work-Ding, ja? Also das Spinnen und das Faden herstellen, daraus Klamotten machen und so, das gehört halt zur Care-Arbeit und ist deshalb fast unsichtbar mit dem Alltag so verwoben, wohingegen das bei den Männern halt der Beruf ist.
Das finde ich auch super witzig, weil das ja nochmal wieder abweichend ist von zum Beispiel griechischer Mythologie. Arachne, die sagt, sie ist so gut im Spinnen, dass sie besser ist als die Göttin irgendwer, vermutlich Athene, I don't know. Also die ist ja eher so als wirklich so kompetitiven Beruf hat. Tatsächlich mit so, ich bin da drin die Beste, aber ich bin so hochmütig und deshalb werde ich jetzt in strafende Spinne verwandelt.
Ja, es gibt auch die drei Spinnerinnen, das ist so eine Art Rapunzel-Variante.
Ah.
Da will die Prinzessin, die nämlich unbedingt spinnen soll, weil es halt zum weiblichen Leben dazu gehört, die will nicht mehr spinnen und benutzt dazu alte Spinnerinnen, bei denen es offensichtlich auch dann mittlerweile, vielleicht weißt du, sie sind keine Mütter mehr, weil sie so alt sind und so, das alles liegt schon hinter ihnen, die gibt sie quasi so aus als ihre Cousinen oder Tanten oder sowas. Die sind alle so ganz krumm und irgendwie missgestaltet und haben kaputte Finger und Hände und sowas. Und dann sagt die immer so, ja, das kommt ja bei denen alles vom Spinnen. Und dann sagt sie ihrem Mann, wenn du nicht willst, dass ich so hässlich werde wie die und so missgestaltet, dann musst du schon dafür sorgen, dass ich diese Drecksarbeit nicht machen muss.
Ah, das finde ich jetzt auch spannend, weil diese drei Spinnerinnen, da denke ich ja sofort an die drei Parzen oder Norn oder so.
Ja, ja.
Da ist es ja auch was Schöpferisches und ganz Wichtiges. Und in den Mythologien, wo das vorkommt, ist, also sind ja göttlich dann. Und das hast du jetzt in deutschen Märchen, gehört das ja gar nicht dazu.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass dieses Textilarbeit gleichzeitig schon auch so ein Fluch war, ne? So der Fluch der armen Frau, die das halt alles selber machen muss. Ja, dass das so aus der Alltagswelt eher was Unangenehmes ist.
Aber ich meine, es passt natürlich zusammen, ne? Das ist der Lebensfaden, der gesponnen ist. Er hat ja auch so Care-Arbeit-Komponenten.
Auch voll.
Finde ich aber echt spannend.
Was würdest du denn sagen, wie sich deiner Meinung nach die Heldinnen im Märchen von den Helden, zumindest bei den Grimms-Märchen, unterscheiden?
Ich muss natürlich sagen, ich habe da ja auch, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, das Entstellt von Amanda Ladock gelesen, was ja auch also ganz viel auf weibliche Märchenfiguren eingeht. Genau, also die sind halt oft ganz gutherzig, ganz bescheiden, sehr passiv. Der Röschen macht eigentlich literally nichts, außer sich stecken und dann 100 Jahre schlafen. Hashtag Life Goals. Und dann, wenn ich so an Aschenputtel so denke, die hat das schlimmste Leben, aber trotzdem, sie bleibt immer ganz bescheiden und ganz wohlgemut. Und dann kommen natürlich auch die Fee und die magischen Tiere und helfen ihr, den Prinzen zu finden. Und die bösen Stiefschwestern kriegen dann die Quittung am Ende. Und das war ja auch in dem Buch entstellt. Zum Beispiel bei den hässlichen oder entstellten oder irgendwie verwandelten Frauen in den Märchen. Wenn sie guten Charakter haben und gutes Herz, dann als Belohnung werden sie wieder schön oder werden sie aus ihrer misslichen Lage irgendwie so befreit. Aber sie machen das nicht selber, das passiert ihnen halt so.
Ja, also auch das Äußerlichkeiten bei Frauen nochmal stärker mit Charakter und so verbunden sind. Ne? Also bei Männern schon teils auch.
Ja.
Aber so dieses Schönheit und Tugend ist nochmal viel geschlechtsspezifischer verwoben. Du sagtest eben, dass sie viel handlungsärmer sind. Mhm. Da gab es auch lustigerweise eine Statistik zu, dass die wörtliche Rede in den Versionen bei den Grimms immer weniger wurde. Also wenn du eine Frau bist, egal ob die Schurkin oder die Protagonistin, dann redest du in den Versionen immer, du hast immer weniger wörtliche Rede. Und die Männer, auch wenn die nicht wichtig sind, weil ich finde zum Beispiel bei Aschenputtel, ist ja der Prinz, kommt mit diesem Schuh an, aber ansonsten hat der Prinz ja null Charakter. Dann tanzte sie mit ihm die ganze Nacht. So, das war's. Und auch der Vater, der glänzt ja die ganze Zeit total krass durch Abwesenheit. Also irgendwie, da passiert irgendwie der schlimmste Abuse an seiner leiblichen Tochter und er ist die ganze Zeit so nicht da. Aber die, die halt die meiste wörtliche Rede haben in Aschenputtel, sind halt dieser Vater, der ansonsten abwesend ist, und der Prinz.
Aha.
Als sie sich nämlich darüber unterhalten, wem denn wohl noch dieser Schuh passen könnte. Und dann ist Aschenputtel tatsächlich im Raum, ja, und sitzt da in der Asche, puddelt da so vor sich hin und dann sagt der Prinz, Prinz halt so, ach ja, jetzt habe ich also diesen beiden manchmal zwei, manchmal drei Stieftöchtern von dir, habe ich jetzt also diesen Schuh angezogen und irgendwie, das passt den beiden nicht, beziehungsweise die haben sich halt Stücke vom Fuß abgehackt, damit er passt und so. Und dann der Vater so, ja, seltsam, also wir haben hier noch einen, so einen Aschenputtel im Haus, aber der kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass der Schuh passt. Und die ist halt im Raum und das war ja auch ihr Schuh. Ja. Das heißt, sie könnte halt wirklich einfach sagen, das ist mein Schuh.
Ja, aber das würde dann nicht funktionieren, weil dann wäre sie nicht mehr bescheiden zurückhalten. Wäre sie ja böse.
Wäre sie arrogant. Ja, Arroganz muss bestraft werden. Das heißt, die Männer reden so über sie hinweg und sie redet irgendwie nicht. Und das ist in Deutschland irgendwie noch mal krasser als in französischen und italienischen Varianten, wie stumm die Frauen sind. Vielleicht ist es etwas inhärent Deutsches, ich weiß es nicht. Aber es ist schon auch was aus dem Familienbild der Grimms natürlich auch kommt. Die hatten eine Schwester und die sollte halt auch eher schweigen und man weiß kaum was von der. Ja, das heißt so dieses Aufopferung und auch das Schlimme super lange ertragen, ohne sich dagegen zur Wehr zu setzen oder auch zur Wehr setzen zu können. Das ist irgendwie auch sowas, was bei den Grimms Heldinnen halt besonders stark fast schon so zelebriert wird irgendwie, ne? So dieser Leidenswille. Weil so grundsätzlich könnte man ja sagen, gut, das ist doch eigentlich relativ ähnlich. Es geht immer irgendwie um jemanden, der vielleicht eher arm ist oder eher irgendwie aus schlechteren Verhältnissen kommt und der dann irgendwie halt so Abenteuer erlebt und am Schluss heiratet die Person eine Person des anderen binären Geschlechts und das ist doch total ähnlich. Aber tatsächlich, wenn man so in die Details reinguckt, ist es total unterschiedlich, weil die Heldinnen sich ganz oft nicht in die Welt hinauswagen können dürfen, sondern immer in dieser häuslichen Sphäre bleiben und sich da halt als fleißig und tugendhaft und so erweisen müssen, damit sie halt Anziehungskraft ausüben auf den reichen Mann.
Das ist ja auch was super Protestantisches. Also das ist ja ganz dieses, du musst leiden und dich durchquälen. Und
deswegen dachte ich auch, man kann nicht ganz so sagen, das liegt daran, weil die Deutschen alle so sind, sondern ich finde, da merkt man schon auch so dieses Religiöse drin. Und dann halt auch so, dass so Arroganz und Stolz, wenn die Heldinnen das haben, dann muss das gebrochen werden. Also dann muss die Geschichte dafür sorgen, dass die halt wirklich am Boden sind dann und demütig werden. Das sieht man halt ganz gut an Frau Holle. Die Goldmarie macht ja immer alles richtig und deswegen wird sie am Schluss halt von Gold überschüttet, weil sie halt das Brot aus dem Ofen geholt hat und die Äpfel aufgesammelt hat und die Betten geschüttelt hat und sowas. Und dann ist die Geschichte aber, wie die Pechmarie das alles nicht macht und bestraft wird, die ist halt viel länger. Wir verbringen viel mehr Zeit eigentlich mit der Pechmarie und der Tatsache, dass sie halt versucht, sich darum zu drücken und dass die faul sein will und so. Das ist auch sowas, als Mann schlau und faul zu sein, ist total in Ordnung. Das zeugt eigentlich von deiner Bauernschleue. Wie clever, du bist gewitzt und so.
Du zeigst es der Welt.
Und bei Frauen geht es einfach gar nicht, ja? Also dann wirst du einfach richtig krass erniedrigt und das Publikum sieht zu, so nach dem Motto. Und sie erhalten auch im Vergleich viel weniger so übernatürliche Gaben. Das heißt, der männliche Held, er ist halt naiv und arglos und ein bisschen dumm, aber er ist mitfühlend und deswegen erhält er diese magischen Gaben und damit kann er dann doch bestehen. Oder halt, er ist nicht naiv, sondern gewitzt, dann trickst er halt, bis er hat, was er will. Dieser Gegensatz ist halt schon sehr krass so. Also die passive Rolle, die aktive Rolle, das Opfer der Umstände, dass das so total krass gegendert ist im Märchen und es offensichtlich auch total schwer fällt, das zu brechen. Selbst heute, also ich finde, heute sind natürlich diese Disney-Prinzessinnen, die sind ja schon alle jetzt so sehr feisty, ne, so auch gewitzt und so und erleben Abenteuer. Es geht schon auch oft, finde ich, so um die Rettung der Familie, um die Rettung der Normalität des Zuhauses und sowas. Das haben wir schon auch immer noch häufig drin, finde ich.
Ja.
Eine der ersten ForscherInnen, die zum Thema Gender und Märchen geforscht haben, ist Ruth Bottigheimer. Also sie hat so in den 80ern angefangen, dann so auf Gender und Märchen sich zu spezialisieren. Davor gab es natürlich schon super viel so linguistische und psychologische Forschung und so zu Märchen, aber wenig zum Thema Geschlechterrollen. Wenn man es einmal gesehen hat, da fragt man sich immer, wie man darüber 150 Jahre nicht nachdenken konnte. So ist es ja immer, wenn man wieder so ein feministisches Thema hat, wo man dann denkt, fuck, warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Ja, von Ruth Bottigheimer habe ich auf jeden Fall Grimm's Bad Girls and Bold Boys gelesen. Da redet sie halt über die moralischen und sozialen Aspekte der Märchen unter dem Gender-Gesichtspunkt und hatte da als, finde ich, echt gutes Beispiel die beiden Märchen Marienkind und Bruder Lustig einander gegenübergestellt, die ich beide nicht kannte, weil sie auch ziemlich unbekannt sind. Was ich daran lustig finde, ist, dass das beides religiöse Märchen sind. Das finde ich irgendwie spannend, weil ich finde, dass wir heute die Märchen, die wir retellen, und
ich habe eben auch gedacht, also dafür, dass die Grimms so protestantisch waren, ist ja schon oft nicht viel mit Kirche oder mit Gott.
Aber es gibt tatsächlich eine ganze Reihe religiöser Märchen, die aber offenbar sich nicht so großer Beliebtheit erfreut haben wie die unreligiösen. Das ist so, dass Marienkind so ein Moralmärchen ist, was halt moralisches Handeln in den Vordergrund stellt. Und Bruder Lustig ist ein Schwang. Und da sieht man halt auch wieder das Gegenderte, ne? Das Moral Tale, das hat eine weibliche Protagonistin und der Schwank hat einen männlichen Protagonisten. Und bei Marienkind, das ist eigentlich so eine Blaubart-Variante, aber mit Maria als Blaubart.
Okay.
Ich erzähle es nur ganz kurz, aber ein Kind wird im Himmel aufgezogen. Das ist dieses Marienkind. Und Maria sagt ihr, hier sind 13 Türen, aber durch die 13. darfst du auf keinen Fall jemals auch nur durchgucken. Das ist verboten. Jede andere Tür darfst du natürlich. Und dann ist es bei Märchen natürlich immer, sobald so ein Verbot ausgesprochen wird, das Verbot muss immer übertreten werden. Das ist ganz wichtig. Also guckt das Mädchen durch die 13. Tür und dahinter ist die heilige Dreifaltigkeit. Und dann macht sie die Tür schnell wieder zu und denkt sich so, okay, ich sag niemandem, dass ich durchgeguckt habe. Und dann kommt Maria halt nach Hause und sagt, jemand hat durch die Tür geguckt. Und dann sagt sie, Marienkind, das musst du gewesen sein. Und Marienkind so, no, war ich nicht. Und dann sagt sie, okay, weil du mich anlügst und nicht aufrichtig sein kannst, bestrafe ich dich jetzt damit, dass du stumm wirst und ich werfe dich runter auf die Erde, wo du in einem Dornenbusch herumsitzen musst und nichts tust, wie weibliche Märchen
das
halt tun. Dieses Mädchen fällt also runter in diesen Dornbusch und weil dann da Jahre vergehen, fallen ihr die Kleider vom Körper,
bis
sie dann nackend drin sitzt. Es sind aber nicht so viele Jahre vergangen, sie ist nicht alt oder so. Nein, sie ist natürlich jung und frisch, ready for heiraten. Und dann kommt halt so ein Prinz durch den Wald geritten und haut sich so durch diesen Dornbusch, findet da drin das sehr schöne, sehr nackte Marienkind und denkt sich, wow, die mache ich doch zu meiner Gemahlin, weil wir ja jetzt wissen, dank Bild-Zeitung, dass mittelalterliches Heiraten auf jeden Fall so funktioniert hat, dass man so eine random nackte Frau zu seiner Königin macht.
Klar.
Also nimmt er die mit. Sie kriegt dann insgesamt 3 Kinder und immer, nachdem sie das Kind bekommen hat, kommt Maria und sagt, willst du denn jetzt endlich mehr gestehen, dass du durch die 13. Tür geguckt hast? Sie schüttelt jedes Mal den Kopf. Und dann nimmt Maria das Kind immer mit, sodass sie am nächsten Tag, einen Tag nach der Geburt, halt kein Kind mehr hat.
Ah.
Dann sagen die Berater des Königsprinzen, was auch immer, ja, die musste ja offensichtlich essen, weil sonst wären die Kinder ja nicht da.
Ja, das ist der einzige Logschluss.
Und sie kann aber sich natürlich nicht wehren, weil sie kann ja nicht reden.
Ach ja.
Und beim dritten Kind, nachdem das dritte Mal passiert ist, werfen sie also auf den Scheiterhaufen, wollen sie verbrennen.
Wow.
Dann kommt halt, während die Flammen an ihr lecken, kommt also Maria vom Himmel, hat die 3 Kinder dabei, die sie zum Glück natürlich aufgezogen hat. Denen geht's gut und sagt so, wenn du jetzt endlich sagst, dass du hinter die verfickte 13. Tür geguckt hast, dann gebe ich dir deine Kinder zurück und ich gebe dir die Stimme zurück, damit du das alles erklären kannst. Und dann sagt sie endlich, ja, ich gebe es zu, ich habe hinter die Tür geguckt. Dann werden die Flammen gelöscht und sie steigt vom Scheiterhaufen runter und kann endlich erklären, was passiert ist.
Ah.
Ja, und die Moral von der Geschichte.
Guck nicht hinter der Tür, nur wenn doch, gibst du wenigstens zu.
Ja, genau.
Wobei, was ich witzig daran finde, ist, dass es zwar irgendwie super viele, also dieses, wenn die Frau da gegenüber zerstößt, dann muss ich stumm und nackt sein und so. Und das ist, aber andererseits ist es fast wie so ein Gender-Swap Lucifer und Gott.
Also doch noch ein Gender-Swap.
Fand ich, hatte ich so gerade vor die Assoziation zu. Ja, aber mein Gott, also da ist ja alles drin. Das mit den Kindern, das nicht reden können, wow.
Ich erzähle jetzt einfach direkt im Anschluss Bruder Lustig, weil dann wird es nämlich noch schöner.
Oh Gott, okay.
Also Bruder Lustig ist ein armer Soldat, der entlassen wird aus den Diensten seines Königs. Der König bezahlt ihn super mies und gibt ihm auch irgendwie nur so ein Stück Brot. Und er trifft halt entlang des Weges den heiligen Petrus und teilt mit ihm das Brot und so. Und Petrus sagt, ach, das war super nett von dir. Ich bin ein Heiler, zieh doch mit mir durch die Lande und wir teilen uns das Geld. Und dann machen sie das halt auch, kaufen sie sich auch zuerst irgendwie ein Lamm und dieses Lamm soll Bruder Lustig kochen und der heilige Petrus, der geht dann irgendwie mal um Block und sagt so, und du kochst das Lamm, aber du isst überhaupt gar nichts von dem Lamm. So, verboten.
Mm.
Und Bruder Lustig natürlich so, okay, ja, wer will schon ein Herz von einem Lamm essen? Ich esse einfach nur das Herz, ne, der wird nachher nicht nach dem Herz fragen. Ja, das Erste, was Petrus tut, nachdem er wieder zu Hause ist, ist natürlich zu sagen, so, wo ist das Herz von dem Lamm? Bruder Lustig sagt, Lämmer haben gar keine Herzen. Und Petrus so, ja, ja, alles klar. Als nächstes gehen sie irgendwie zu so einem König, der hat eine schwer kranke Tochter und dann heilt Petrus diese Tochter und sagt, Bruder Lustig, wir nehmen dafür auf keinen Fall Lohn an. Und Bruder Lustig schafft es dann aber irgendwie, dass sein ganzer Rucksack mit Gold gefüllt wird von diesem dankbaren König. Petrus sagt irgendwann, was ist denn da so schwer in deinem Rucksack? Dann ist da Gold drin. Und Petrus sagt, okay, okay, also wir teilen dieses Gold und zwar einen Haufen für dich, einen Haufen für mich und ein dritter Haufen für die Person, die das Herz von dem Lamm gegessen hat. Und dann sagt Bruder Lustig so, ach, dann gehört er auch mir.
Okay.
Und nimmt sich halt auch diesen zweiten Haufen Gold. Und dann zieht er danach ohne St. Petrus mal rum und sagt dann, er hätte dieselben Fähigkeiten wie der und will auch eine Königstochter heilen. Und das geht aber alles ganz furchtbar schief, sodass Petrus wieder kommen muss und muss die Sache wieder regeln und sagt, dafür nimmst du auf keinen Fall Lohn. Und Bruder Lustig zieht dieselbe Nummer wieder ab, ja, hat wieder einen ganzen Sack voller Gold und sowas. Bis St. Petrus sagt, okay, du gehorchst einfach nicht. Ich gebe dir jetzt einfach einen Sack, in dem ist immer alles drin, was du dir wünschst, damit du keinen Unsinn machen musst. Und schenkt ihm halt diesen Sack. Genau, und er ist auch nur unsterblich. Du bist unsterblich und du hast diesen Sack. Aber du darfst nicht in den Himmel, weil du zu viel gelogen hast. Und dann lebt er halt so eine Weile vor sich hin, hat ja immer alles, was er braucht. Und irgendwann hat er halt keinen Bock mehr und sagt so, okay, jetzt würde ich eigentlich gern hier Ende. Jeder muss ja mal sterben. Ich will jetzt auch sterben. Geht also zu St. Petrus an die Himmelspforte und Petrus so, Junge, wir hatten einen Deal. Du kannst nicht in den Himmel. Und er so, ah, alles klar. Und geht so ein Stück, ich stelle mir das vor wie so ein Zaun, ja, geht so ein Stück am Zaun um den Himmel entlang, wirft seinen Beutel über den Zaun drüber und wünscht sich selber in den Beutel rein und ist dann im Himmel.
Ja.
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 Ich finde schon auch ein bisschen geil, muss ich sagen.
Wow.
Der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Ungehorsam ist einfach so krass.
Du bist so ein richtig nerviger Verbrecher, deswegen geben wir dir jetzt alles, was du willst, damit du endlich Ruhe gibst. Funktioniert ja heute auch noch so.
Ich meine, klar, das sind natürlich zwar vollkommen unterschiedliche Märchen von der Art und Weise, was sie wollen.
Aber
es ist halt auch einfach total klar. Also man würde die eine Geschichte nicht mit einem Mann erzählen, nee. Die andere Geschichte nicht mit einer Frau erzählen. Das war einfach gesellschaftlich nicht drin. Ich finde auch diese Marienkind-Sache super depressing irgendwie.
Ja,
diese
voll.
Stummheit und Nacktheit.
Ja.
Und duldsam und leidensfähig. Wohingegen der Bruder lustig? Der ist lustig.
Er ist ein Held, wenn er da den Petrus übers Ohr haut.
Bauernschlau ist der.
Ja, die kannte ich beide tatsächlich nicht.
Nee, ich kannte die vorher auch nicht. Ja, war ein sehr gutes Beispiel, fand ich. Und dann haben wir natürlich noch auch den Unterschied zwischen den männlichen und den weiblichen Bösewichten.
Ja.
Da können wir auch die Brücke noch einmal zur letzten Ausgabe von Queer Welt, nämlich zu den Hexen, schlagen.
Ja.
Weil das ist ja, finde ich, so die hervorstechendste Schurkin im Märchen, so die Hexe.
Oder Hexe oder die böse Stiefmutter.
Genau, ich würde nämlich sagen, die Hexe ist die einzige, die sich nicht im häuslichen Kontext befindet. Sie hat ein Haus und das ist auch essbar und so, ne? Das Haus macht Kehrarbeit am Wald, in dem die Tiere dran nagen können.
Das ist natürlich ja auch schon ihr erstes Vergehen, ne? Dass sie außerhalb
genau.
der Gesellschaft und der Familie so steht. Queerwelten 11. Also war ja nicht nur eine Themenausgabe mit Geschichten zu Hexen, sondern hat ja auch ein Essay von Eva Moore über Hexen als disruptives und oft auch so queerendes Element. Da ging es halt auch darum, dass die Hexe ja schon, weil sie das ganze Heirats- und Familiengame nicht mitspielt, schon mal per se verdächtig ist.
Und alle anderen weiblichen Bösewichte sind halt im Familienleben verankert, ne? Also wir haben dann immer die Stiefmutter, die Schwiegermutter. Es gibt auch böse Schwiegermütter. Dann gibt's die Stiefschwestern. Und dann gibt's halt so in diesem ganzen Hofstaat-Ensemble.
Oh, ja.
Da gibt's auch schon mal die kannibalische Köchin oder die böse Dienerin oder so. Das ist ja auch so ein bekannter Fun-Fact eigentlich, dass sich die leibliche Mutter, die teils böse war in den ersten Versionsgeschichten, komplett in die Stiefmutter verwandelt hat. Also zum Beispiel war das bei Schneewittchen mal die leibliche Mutter, die halt die Schönheit geneidet hat. Quasi die eigene Tochter so sehr darum beneidet, das ist ja auch so ein typisches, ein typisches Trope, die schöne Mutter, die aber alt wird und ihrer eigenen leiblichen Tochter die Schönheit neidet und sowas. Und das war das ursprünglich. Und dann fanden die das aber selber auch ganz schlimm wohl. Also Wilhelm Grimm hat das dann stark umgeschrieben und hat keine einzige böse leibliche Mutter übrig gelassen, sondern alle bösen Mütter sind jetzt Stiefmütter, die als Fremdkörper in die Familie kommen. Und dann gibt's halt super oft diese dann durch die Stiefmutter personifizierte sexuelle Rivalität, also Schönheitsrivalität und sowas. Wohingegen die tote Mutter ja nur noch aus dem Jenseits oder aus der Erinnerung irgendwie so als helfende Kraft dann da ist. Was ja auch so, jede zweite Heldenreise hat ja auch eine tote Mutter. Also, da sehen wir wieder, dass aus den Motiven des Märchens die Fantastik gewachsen ist.
Also ich habe immer einen Artikel über Tor Online über Mütter in der Fantastik geschrieben und habe ich ihn eingeleitet damit, dass es, wenn es in Fantasy-Welten so Lebensversicherung gäbe, so Risiko-Lebensversicherung, dann wäre die höchste Prämie für die Mutter der Hauptfigur fällig, weil die stirbt ja einfach immer.
Oh Gott. Ja, und das halt, wo die Heldinnen die ganze Zeit so duldsam und alles ertragen müssen, gibt's halt auch so eine besondere Lust an der Bestrafung von weiblichen Bösewichten, ne? Also dieser Tanz in den glühenden Schuhen in Schneewittchen, der nimmt viel mehr Platz ein als die Hochzeit. Also das ist irgendwie so, dass da so steht, dann feierten sie ein tolles Hochzeitsfest und dann kommt so ein ganzer Absatz, wie die Frau in den Schuhen tanzen muss.
Und
so.
Die Stiefschwestern beaschen und puddeln sich die Füße verstümmeln.
Ja. Ja, und bei den männlichen Bösewichten haben wir halt ganz selten haben wir so eine Konstellation, wo der teils auch der leibliche Vater die eigene Tochter begehrt. Aber auch das haben sie getilgt, wo ging so. Aber es gibt, glaube ich, ein Märchen, der Machandelboom oder so, wo das, glaube ich, noch drin ist, dass der halt die eigene Tochter begehrt. Oder dass halt irgendwie der Stiefvater oder irgendwie, ne, also dass es da so ein Ding gibt. Wir haben aber halt schon auch häufiger mal der Bösewicht, der die Frau begehrt oder teils auch ihre Schwestern, ne? Also wo mehrere Frauen dann von dem zum Beispiel umgebracht werden. Also bei Blaubart ist es ja eine Frau, aber zum Beispiel bei Fitschers Vogel ist so ein böser Bettler, der irgendwie mehrere Schwestern irgendwie heiratet und dann der Reihe nach umbringt. Und wir haben halt oft so dieses, da kommt dann wieder die Hexe als Schurkin rein, die verwandelt die Männer in so eine unzurechnungsfähig männlich-aggressive Naturkraft, also meistens in irgendwelche Tiere.
Ja.
Also dann irgendwie, ne, in Bären oder auch in andere Tiere. Also so nach dem Motto, die sind ja eigentlich im Kern sind die gut, aber es muss irgendwie so eine böse sexuelle Kraft kommen, Also die böse Hexe, ne? Und die macht die dann, genau, die verwandelt die
dann. Und dann sind sie ja nur noch ganz instinktgetrieben und können ja auch nichts mehr dafür. Also.
Nee. Eigentlich ist ja die Frau schuld.
Das fand ich auch krass. Es wurde ja auch am Rande erwähnt in Entstellt, dass es so, wo zumindest die Theorie gibt, dass dieses, die Schöne und das Biest, also das stammt ja aus Frankreich.
Mhm.
Da gibt es auch verschiedenste Versionen von. Und dass das halt tatsächlich wohl eventuell erfunden wurde, um so jungen Frauen die Zwangsverheiratung etwas schmackhafter zu machen.
Mhm.
So nach dem Motto, vielleicht ist hinter dem Biest ja doch noch ein ganz toller Prinz verborgen. Diese französischen und teilweise italienischen, das sind ja dann nochmal so Kunst- oder Salonmärchen, ne? Also die nicht so aus dem Volk,
ja,
sondern die so ganz gezielt geschrieben wurden dann schon. Oft von Frauen ja auch.
Ja, genau. Das war aber tatsächlich auch, die Grimms haben immer behauptet, dass sie das von einfachen Frauen aus dem Volk. Die hatten aber auch doch auch viele so adlige Frauen, die das so im Salon erzählt haben. Also ob das dann Kunstmärchen waren oder ob es einfach in Salons rezipierte, weitergetragene Märchen sind, das weiß man natürlich heute alles nicht mehr. Aber da waren schon auch viele dabei, die halt von höher stehenden Frauen erzählt worden sind. Ich habe noch einen Fun Fact zu Blaubart, der auch mit diesem Zwangsverheiratung schmackhaft machen. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, da ging es auch um die dunklen Seiten von Märchen, fand ich auch super interessant. Und da stand interessanterweise drin, es gibt auch eine Blaubart-Variante von den Grimms, aber die war ihnen dann doch zu französisch. Also es ist ursprünglich ein französisches Märchen, deswegen ist nur in der ersten Auflage eine Blaubart-Variante und dann wollten sie sich nicht der, wir haben von den Franzosen abgeschrieben, Tat schuldig machen. Dann haben sie die aus der zweiten Variante, haben sie das wieder rausgenommen. Und da ist halt total bemerkenswert, dass diesen Blaubart-Geschichten oft hinten angestellt ist, dass das ja alles nur passiert ist, weil die Frau konnte sich ihrer Neugier nicht erwehren, weil sie so schwach ist. Und dass also ganz oft die Verurteilung nicht ist, da ist ein Bösewicht, der einfach reihenweise Frauen Serien mordet, die er geheiratet hat. Sondern die Verurteilung ist, was hast du auch hinter diese Tür geguckt? Hätte sie es mal besser wissen sollen? Also, dass da tatsächlich so eine Art...
So am Ende noch so eine Abschließung.
Ja, Moral von der Geschichte ist, wenn dein Mann dir sagt, guck nicht hinter diese Tür, dann hast du nicht hinter diese Tür zu gucken. Und das finde ich ist auch so ein, so ein Ding von, man macht sich eine ganz furchtbare Ehe irgendwie schmackhaft im Sinne von, wenn du dich vernünftig verhältst, dann wird dir schon nichts passieren. Was bist du auch so launisch und so von deinen weiblichen Instinkten, Trieben und Emotionen geleitet, dass du dahinter gucken musst. Also das kann man ja auf ganz vieles beziehen. Ne? Irgendwie hat der eine Liebesbeziehung mit einer anderen Frau und schreibt der Briefe, dann guck einfach nicht in die Briefe, dann weiß es nie so.
Ja, genau.
Oder sowas. Ne?
Oder hätte auch lieber den Prinzen gehabt und geht mit dem immer
hinter
die Tür.
Das Moralisieren da voll auf die Frauen wirkt. Nicht so nach dem Motto, bring vielleicht mal nicht deine Ehefrauen um, sondern guck halt mal nicht, was dein Mann sonst so macht. Du hast ja eh keine Wahl. Du bist ja in diesem Kontext, du hast ja keine Wahl, da kannst du ja nicht aussuchen.
Ja, also das ist die Frau so immer schuld, ist natürlich besonders cool. Also entweder ist die Protagonistin zu neugierig oder es ist die böse Hexe oder die böse Stiefmutter. Also irgendeine Frau wird schon irgendwie irgendwas schuld sein.
Ja.
Wow.
Ich finde, wir haben die Themen.
Oh mein
Gender
Gott.
Und Märchen ausführlich und abschließend diskutiert.
Genau, mir ist nur eingefallen. Kann ich ja nochmal kurz erwähnen, kann ich auch nochmal verlinken. Ich habe tatsächlich, ich glaube, meine erste Kurzgeschichte, die jemals irgendwie tatsächlich fertig geworden und mal, die ich mal für eine Lesung geschrieben habe, die beschäftigt sich auch mit so Märchen- und Mythenfiguren. Ist auf meiner Webseite, da habe ich dann auch immer so ein paar. Was wäre denn, wenn die sich einfach mal wehren würden? Das ist so eine Rachegeschichte.
Die Postkarte dazu habe ich auch immer noch auf meinem Gästeklo.
Da hast du ja auch sehr schön designt.
Ja.
Ja, das fiel mir nur ein. Jetzt weiß ich auch wieder, warum, glaube ich. Also jetzt weiß ich noch mehr warum, weil irgendwie, also wenn man das alles so hört, man möchte ja sofort alle Märchen retellen und alles umschreiben und alles umschmeißen und gar nichts anderes mehr machen, außer neue Märchenversion schreiben.
Ja, also ich habe nicht super viele Retellings gelesen und so, aber ich finde, da geht noch was.
Ja.
Also Genderrollen und Märchen, da geht noch was. Fantastik.
Würde ich auch sagen.
Make it happen.
Genau. Ja, wir können schon mal ankündigen, dass wir gleich im Audio-Extra auch nochmal ein bisschen rumspinnen, also um nochmal das Thema mit der Spindel aufzugreifen, werden die Märchen uns so einfallen, jetzt schon nach diesem Gespräch, wo wir auch gerne mal ein bisschen Dinge aufbrechen würden.
Ja, genau.
Aber vorher kommen wir natürlich noch zum Medienthema. Das Medienthema haben wir uns gar nicht so unpassend. Die Disney-Serie, also Disney-Plus-Serie, ist keine Disney-Prinzessin, also läuft auf Disney-Plus, Renegade Nell rausgesucht. Die ist auch, was ja in Zeiten von Streaming-Diensten, wo alles immer ständig mittendrin gecancelt werden kann, vielleicht gut zu wissen, in sich abgeschlossen. Das sind 8 Folgen und dann ist auch um. Eine Serie von Sally Wainwright, die kannte ich jetzt noch nicht, aber hat ganz viel so britisches Fernsehen einfach gemacht.
Ja, die hat diese Gentleman Jack-Serie gemacht, die ich immer mal gucken wollte, aber ich habe tatsächlich bisher vor allen Dingen den Song dazu gehört.
Ach ja, die wollte ich auch noch gucken. Ach cool.
Ja, wir haben sie uns seitdem auch nochmal wieder auf die Liste geschrieben, weil wir dachten, warum haben wir die eigentlich nie gesehen?
Renegade Nell ist halt eine Serie, die sich um eine junge Frau namens Nell Jackson dreht, die einen kleinen Feenmann hat, der ab und zu in sie einfährt und dann hat sie so Superkräfte und kann Kugeln in der Luft auffangen und Leute 10 Meter weit schleudern und so. Die gerät dann in so einen Plot um so einen Adligen, der sich mit so bösen Leuten einlässt.
Genau, der dann natürlich mit Kräften spielt, die größer sind als er selbst.
Der dann versucht, ihr den Mord an seinem Vater anzuhängen und dann muss sie halt mit ihren beiden Schwestern und dem Stallburschen dieses schlimmen Adligen fliehen und versuchen, ihren Ruf wieder reinzuwaschen. Am Ende gibt es eine größere Verschwörung, in der sie dann tätig werden muss.
Ja, das spielt in so einem magisch, also es ist nicht viel Magie drin.
Naja, also schon ziemlich viel Magie drin, finde
ich. Ja, ja, gut, das stimmt. Aber es ist nicht so, dass es ein magisches Westengland ist,
so, nein,
jetzt
nein,
alle
nein.
Leute zaubern können oder so, ne? Sondern, aber es ist auch nicht historisch. Also es ist so ein bisschen so historisierend.
Also ich habe mich gefragt, das wollte ich mal nachgucken, was an dieser historischen Situation, also mit den Jakobitern, also diese gab es ja wirklich.
Ja, und es gab auch diese Königin und die hatte auch so diesen Ruf, dass sie zu viel Alkohol trank und dass sie vielleicht doch papsttreu sein könnte, obwohl sie eigentlich anglikanisch, also das habe ich nämlich, ich habe den Wikipedia-Artikel so ein bisschen gelesen.
Danke, das habe ich mich schon gefragt.
Weil ich nämlich auch erst so, Queen Anne, wer war das denn nochmal? Also von daher greift das schon auf historische Sachen zurück. Ist aber natürlich auch irgendwie mega ahistorisch so in diesen ganzen sozialen Kontexten, auch in der Diversität in der Oberschicht. Also ich würde sagen, in der Unterschicht, ne, sollten wir mal mehr normalisieren, dass es im 17. Jahrhundert schwarze Menschen in England gab. Aber natürlich auch da ist ein bisschen so dieser Bridgerton-Adel, dass es halt auch indische Adlige gibt und ostasiatische Adlige und so. Ich finde das ja auch bei Bridgerton, das ist ja auch von einer schwarzen Showrunnerin, da finde ich auch, es wird ja total viel kritisiert. Und ich denke mal, manchmal so Leute verwechseln das nicht mit der Historie. Das ist wie beim Märchen. Leute können einordnen, dass das nicht die Historie ist und dass die Historie rassistisch war. Wir haben jetzt vor kurzem auch diesen Chevalier-Film geguckt, wo ja auch jemand ein uneheliches schwarzes Kind nach Frankreich bringt, also eine historische Figur, nämlich diesen Joseph Chevalier de Saint-Georges, der dann da Komponist wird und sowas. Und das war halt so ein richtiges Biopic. Und da hört man halt auch nochmal, dass man zum Beispiel als Adliger keine schwarzen Menschen heiraten durfte, weil man sonst quasi seinen Adelstitel verlor in Frankreich und so. Auch diesen Blick auf die Historie gibt es ja. Und der ist ja auch zugänglich. Das ist auch auf Disney Plus zum Beispiel. Das kann man auch gucken. Dann weiß man das, ne? So. Also da finde ich immer so diese sehr stark überzogene Kritik, finde ich immer teilweise so ein bisschen so. Let us have diverse stories, so.
Ja, nee, das fand ich immer sehr total cool.
Weil deswegen ist es halt eher so ein historisierendes England und kein super historisches.
Ich fand es aber witzig, dass es mal so eine Zeit spielt, wo Sachen nicht so oft spielen.
Ja, ja.
Als ich gehört habe, die Königin, dachte ich noch, okay, es ist jetzt wieder entweder Elisabeth oder Victoria.
Beides passt nicht.
Beides passt natürlich die Zeit und dieser Queen Anne, hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Also im Prinzip 105 oder so, glaube ich. Also fand es cool, dass man zu so einer Zeit war, wo nicht immer alles spielt in England. Mhm. Geht halt damit los, dass sie wieder zurückkommen, das Dorf, wo ihre Familie lebt. Und Nell läuft halt auch die ganze Zeit in so Uniformen und Hosen und Hemd herum. Das fand ich irgendwie ganz gut, dass das nicht die ganze Zeit thematisiert wurde, dass jetzt jeder sie drauf anspricht und bla. Und wenn sie sich irgendwo reinschleichen will, dann zieht sie auch mal ein Kleid an und es ist auch nicht irgendwie, also wurde nicht so ein Gewese drum gemacht. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Ja, und ich fand auch lustig, dass sie jetzt auch nicht super so Male-Passing ist irgendwie, ne? Leute aber teils dann trotzdem eine Weile denken, es ist ein Mann, einfach weil man sich eine Frau in der Situation nicht vorstellen kann. Ne? Also wenn sie sich als Arzt verkleidet, dann sind alle so, dann ist es wohl ein junger Arzt.
Genau, obwohl die Stimme auch sehr hell ist.
Ja, ja, genau.
Aber das funktioniert. Ich fand auch so die Bösewichte ganz cool. Also es gibt ja diesen oberbösen Adligen, der irgendwie auch noch zaubern kann und dunkle Magie und dies, das. Und der bedient sich da sozusagen so eines Geschwisterpaars, von dem der Bruder so ein absolut unfähiger, jähzorniger.
Der Archetyp des adligen Schnösels, dem alles in den Schoß fällt, so. Inklusive Schnurrbärtchen.
Also dem Schauspieler, ich habe nochmal ein Bild von ihm gesehen, wie er so aussieht, aber der hat nicht nur so einen Schnubbi, er hat auch noch so einen Fukuhila. Das ist wirklich schlimm. Genau, und der hat noch eine Schwester, die halt relativ jung schon verwitwet ist. Und die ist eigentlich die fähigere und die toughere, aber die darf natürlich nichts machen, weil sie ja eine Frau ist.
Boah, ich habe die auch leider total mit Nell geschippt. Ich konnte nichts dagegen machen. Bis zum Ende war ich immer noch so, obwohl sie auch so böse ist.
Die lässt sich dann halt auch auf diese Magiesache ein, weil sie irgendwie sonst ja nicht die Chance hat, irgendwas zu ändern. Und dann gibt's halt noch diverse weitere Figuren, noch so einen adligen Typ, sie, der auch sehr schnöselig ist, aber halt auf der guten Seite sozusagen steht. Es gibt so eine völlig drübere Zeitungsinhaberin.
Ja, die bringt auch alle Zeitungen raus in ihrem Medienhaus. Das ist so wie die Springerpresse. Das sind einfach so 5 verschiedene Zeitungen, die da rausgegeben werden.
Genau, der hat auch so eine Sonnenbrille mit so blauen Gläsern irgendwie, also so ganz schräg. Keine Ahnung, ob es das damals schon gab oder nicht, aber ich weiß nicht, ich musste so an hier Devil Wears Prada denken.
Ja, ja,
so
voll, stimmt.
Also irgendwie sehr, sehr witzige Figuren. Ja, dann geht es halt, wie gesagt, ganz viel um diese Verschwörung und was sie dann nun tut, um irgendwie nachzuweisen, dass sie jetzt diesen Typen nicht umgebracht hat.
Ja, und dass ihre Superkräfte auch in der Hinsicht eigentlich relativ wenig helfen.
Ja.
So. Ne, sie kriegt es einfach ziemlich lange gar nicht bewiesen, dass sie das nicht war.
Ja, und der Feentyp hilft auch nicht immer. Also,
ja.
Wenn er das scheiße findet, was sie macht, hilft er ja auch nicht.
Sie sind quasi zu aggressiv. Er möchte ihr nur defensiv helfen und so.
Das fand ich ganz witzig. So eine ganz untypische Feenfigur, weil er auch selber gar nicht weiß, warum.
Ja, genau.
Sie fragt immer, was ist denn jetzt? Was soll ich denn machen? Was ist denn mein Schicksal? Und er sagt, nee, ich weiß es doch auch nicht.
Ja, ich fand auch irgendwie cool, man merkte, dass das halt eine Frau war, die diese Serie geschrieben hat. Also es gab sehr viele Frauenfiguren, die waren sehr unterschiedlich. Also ich finde, in vielen anderen Serien wie Nell wäre nicht so die Hauptfigur. Oder wäre dann schöner, weißt du, wenn du schon so diese Frau hast, die sich so gegen die Rollen auflehnt und sowas, dann muss die aber halt irgendwie wunderschön sein. Und ich fand die Schauspielerin von Nell, die war einfach so total, also die wirkte so grundsympathisch, die Figur, aber dabei auch so ein bisschen so rotzig und der eigenen Laune so ein bisschen folgend und die war nicht besonders hübsch und fand ich total erfrischend. Die ersten Szenen schon, wenn man sie so sieht, denkt man sich so, ja, mit der Figur möchte ich jetzt die ganze Serie gucken, danke.
Generell fand ich auch bei der Serie waren jetzt auch viele Figuren, die nicht so super Hollywood-schön waren.
Und ich mochte auch die beiden Schwestern.
Die waren auch sehr cool. Der Bösewicht war sehr charismatisch, fand ich.
Ja, eigentlich finde ich es schön auch, dass wir da halt eine gute dreidimensionale schwarze Figur auch mit diesem Stallburschen, der aber ja nicht nur Stallbursche war, sondern der tatsächlich, also der ist halt gekauft worden und er kannte seinen eigenen Namen nicht mehr, weil er zu klein war. Und er war aber anfangs halt auch Spielgefährte für diese beiden adligen Kinder und denen halt so ein bisschen, ja, natürlich nicht gleichberechtigt, ne, aber ist so in deren Dunstkreis aufgewachsen und ist dann total halt degradiert worden zur Dienstbotenschaft und sowas. Das war nicht so, dass man den so leiden gesehen hätte, sondern der hat sich schon sehr früh sehr frei entschieden, dass er jetzt diesen drei Schwestern hilft. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass da halt dann doch mal dargestellt wurde, dass halt Schwarzsein im Europa der Vergangenheit, und natürlich ist das heute auch in großen Teilen immer noch nicht anders, dass es da in dem Fall halt jetzt nicht so diese Bridgerton-Diversity war. Aber dadurch, dass der existierte, war es auch möglich, dass ein sehr charismatischer schwarzer Schauspieler den Bösewicht spielt.
Ja.
Also der hätte ja auch weiß sein können, ne? So, da gab es ja keinen Bezug irgendwie, dass er jetzt diese schwarze Magie kann, weil er die irgendwie, das war so anfangs meine Befürchtung, dass das so ein bisschen so dieses, ich habe das aus Afrika mitgebracht oder so. Das wirkte so ein bisschen wie so ein Colorblind-Casting.
Habe ich auch gedacht, ja.
Das fand ich aber auch total spannend irgendwie. Wenn man genügend Diversität drin hat, dann darf auch wieder ein Bösewicht schwarz sein, so, oder schwul, oder.
Genau. Ich habe auch gedacht, die Geschichte mit dem Stahlburschen, also das gab's ja tatsächlich, ne, dass so adlige Leute mitgenommen oder gekauft oder wie auch immer haben, um ihren Hof so zu bereichern, so in Anführungszeichen. Also ein afrikanisches Kind, was sie dann irgendwie aufziehen. Also es gibt ja auch in Deutschland Beispiele dafür, dass es so akademische Arbeiten gibt von schwarzen Menschen, die halt dann hier am Adelshof aufgezogen wurden. Und das habe ich aber noch nicht so oft irgendwo gesehen in der Serie oder in dem Buch oder so. Also dass der Konflikt da jetzt irgendwie nicht war, dass er da in ganz schlimmen Umständen irgendwo unfrei war, sondern dass er halt so entwurzelt war, dass er seinen Namen nicht kannte, dass er nicht wusste, wer jetzt seine Familie eigentlich war. Das ist jetzt nicht die Hauptgeschichte oder so, aber es kommt immer mal wieder hoch und es gibt auch so zwei Szenen, wo er diese beiden, also jeweils den Bruder und die Schwester, deren Hof er aufgewachsen ist, da so konfrontiert mit und so.
Mhm.
Also das fand ich auf jeden Fall richtig cool gemacht. Ansonsten war die Serie, also ich fand sie sehr unterhaltsam. Sie hatte auch irgendwie coole Musik und viel so witzige Szenen. Es war ein bisschen wirr alles, fand ich.
Es ging so ein bisschen hin und her, ne?
Ja. Oft. Es war so Sachen, die wurden so angedeutet, aber da nicht so wirklich. Also zum Beispiel, dass die beiden Schwestern von Nell, glaube ich, auch eigentlich beide so übernatürliche Fähigkeiten haben.
Mhm.
Also das wurde da so gar nicht weiter thematisiert. Auch warum jetzt dieser Feenmann genau bei ihr war und also warum er sie quasi auserwählt, das wurde auch nicht so richtig erwähnt.
Ich hoffe auch so ein bisschen, es ist zwar abgeschlossen und ich finde auch gut, dass es abgeschlossen ist, aber natürlich denke ich auch so ein bisschen, vielleicht gibt es doch eine zweite Staffel.
Ja, es war so ein bisschen wild, weil es irgendwie in sich abgeschlossen war, aber es wurde viel offen gelassen.
Ja, ja.
Wobei, was ich wieder cool fand, war, dass es halt am Ende nicht so darum ging, dass sie ganz hoch aufsteigt, ganz heroisch irgendwie jetzt, obwohl sie durchaus die Chance teilweise dazu hätte, sich da so zur Heldin hoch stilisieren zu lassen. Das will sie aber irgendwie gar nicht, sondern will einfach nur mit ihren Schwestern in Ruhe irgendwo leben.
Ja, ich fand auch zum Beispiel, ich rede jetzt gar nicht inhaltlich über das Finale, aber beim Finale habe ich gesagt, das ist ein gutes Fate-Finale so, weil es gibt mehrere voneinander getrennte Gruppen, immer so Zweiergrüppchen so. Und die müssen Dinge tun. Es funktioniert aber alles nur, wenn, also auch die, die nicht geplant sind, die Dinge, wenn die alle so in place fallen so. Ne? Das finde ich immer, wenn man sowas cool schreiben kann, dann freut mich das immer.
Ja, das war cool gemacht.
Das fand ich schön. Ich fand aber dann tatsächlich, dass die Stakes quasi nicht hoch genug waren. Ne? Also es war dann teilweise so, dass ich so dachte, ja, es ist ein schön geschriebenes Finale. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so, ja, wie bei For All Mankind oder so, am Rand des Sofas sitze und denke, was zur Hölle passiert hier? Sondern es war dann mehr so, dass es halt so gute Unterhaltung war, aber nicht super spannend, fand ich. Also es hätte spannender sein können noch.
Also manche Sachen, die passiert sind, hätte man einfach besser vorbereiten müssen.
Mhm.
Weil es dann einfach nicht so emotional war, weil es gar nicht klar war, warum das jetzt wichtig wird und so. Also warum das jetzt so wichtig für die Person ist.
Da habe ich auch bei einer Stelle so gedacht, man könnte so ein bisschen traurig sein, aber man ist es irgendwie nicht.
Payoff ist nicht da, weil die Vorbereitung gefehlt hat. Ja, ich bin ja immer der Meinung, Serien mit vielen Frauen in der Hauptrolle und von Frauen geschrieben müssen auch nicht immer groundbreaking, unfassbar das Beste, was je gefilmt wurde, sein. Die können halt auch einfach mal nett und unterhaltsam sein, so.
Und ich habe auch vorher, wir hatten irgendwie so eine Phase, wo wir so historisierende Fantasy-Sachen, so ein bisschen märchenhafte Fantasy-Sachen gesucht haben. Aber irgendwie haben wir super viel Scheiß geguckt. Also immer so zwei Folgen, wo wir dann so dachten, oh, ist doch echt mies. Und eigentlich, wenn man so mal die Kritiken im Internet liest, dann steht da auch, dass das mies ist. Aber irgendwie hatten wir so Lust auf sowas. Und da passte jetzt Renegade mir total rein, dass ich so dachte, oh, boah, da habe ich voll Bock drauf. Hoffentlich ist das nicht enttäuschend. Und dann fand ich es auch wirklich einfach total nett und cool und unterhaltsam. Und ich war echt froh, dass wir mal was gefunden haben, was uns dann auch gefällt. Lustigerweise, ich kann den Titel noch nicht sagen, weil es sogar auf Englisch noch nicht raus ist, aber ich übersetze auch gerade so einen märchenhaften Westengland im ausgehenden Mittelalter, also ein bisschen früher. Da passte das auch alles. Es passte alles sehr gut zusammen und das genieße ich nämlich gerade auch irgendwie, die Stimmung davon. Also gerade gefällt mir das.
Ja, und ich fand halt auch, es war mal wieder eine historische Zeit, die nicht oft vorkommt. Es war jetzt keine Adaption von irgendwas. Mhm. Es war irgendwie neue Figuren und auch diese Magiegeschichte, die war witzig. Ach, dass sie nicht unendlich oft alles mit Magie machen können, weil es einfach komplett ausbrennt. Das war irgendwie ganz gut gemacht. Konnte man einfach gut gucken, es war unterhaltsam, es war lustig, die Figuren waren nett und ja.
Genau. Und es passte irgendwie jetzt auch zu Geschlechterrollen und Märchen.
Stimmt. Gut, dann haben wir die Märchenrunde jetzt abgeschlossen.
Mhm.
Ich hoffe, ihr habt auch alle schon euer Märchen, das ihr retailen wollt.
Genau, schon Pläne.
Am Start. Denkt darüber nach. Und wir hören jetzt auf.
Jawohl. Denn das war unsere 67. Folge über Geschlechterrollen im Märchen. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswapped-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Juni und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Unsere Patrons sind Aha,
Alexander,
Andrea,
Anna,
Bapf,
Boni,
Brophy,
Caroline,
Katrin,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Daedalus Root,
Dominik,
Doro,
Elia,
Elias,
Eva,
Felix,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Henning,
Polarius,
Ingwer,
Jan,
Janati,
Janis,
Jan-Niklas,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Judith,
Julia,
Justin,
Kai,
Karma,
Katrin,
Katar,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Mara,
Marcel,
Marco,
Mario,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
Mo,
Moritz,
Mr. B,
Mück,
Natschi,
Nikolas,
Nimea,
Nola Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Philipp,
Projekt Myra,
Rabenkönigin,
Ralf,
Resa,
S,
Sarah,
Schreiberling,
Skimmy,
Shelly,
Sol,
Sphärenmeister Spiele,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacle Duck,
Tino,
Tjörn,
Tobias,
Vanessa,
Vic,
Vital
und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.